Also ich finde, das ist ein außergewöhnlich gutes Interview geworden. Ich habe im Grunde genommen nur eine Frage aus meinen vorbereiteten Fragen genutzt. Ich habe 25 Fragen vorbereitet bekommen von meinem Team und am Ende habe ich nur eine von dem Zettel genommen und der Rest hat sich aus der Situation ergeben. Und das macht dieses Interview so spannend. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Dirk Kräuter Podcast. Vor einigen Wochen war Philipp Plein der Modeschöpfer, ich glaube der bekannteste, der erfolgreichste deutsche Mode-Fashion-Designer. Der war eingeladen beim Jetstream-Meeting in Dubai. Und dort gab es dann ein Interview, 90 Minuten, dann haben wir mit ihm gemeinsam Mittag gegessen. Ja, das war mega, mega gut. Und vor allen Dingen bei ihm, da stellst du eine Frage und dann hat der 20 Minuten Antwort und richtig gutes Storytelling und richtig Tiefe und er ist einfach ein Selfmade-Mann. Und das schätze ich besonders. Okay, von diesem Interview bei der Jetstream wird ja nichts veröffentlicht. Das bleibt in diesem Raum, damit unsere Gäste auch wirklich komplett frei sprechen können. Das erfahren immer nur und erleben immer nur die Jetstream-Teilnehmer. Und dann habe ich mit Philipp ausgemacht, hey, ich komme nochmal zu dir und dann nehmen wir nochmal was auf, was dann eben für YouTube und für meinen Podcast ist. Und das ist jetzt der erste Teil von zwei Teilen, an dem wir das veröffentlichen. Also, ich bin nach Cannes geflogen. Das ist eine Stadt in Südfrankreich, in der Nähe von Nizza. Und dort hat Philipp Plein eine Villa, ein Anwesen. Richtig stylisch, richtig gut. Also wenn du sehen willst und was da alles so war, dann musst du das YouTube-Video gucken. Ne? Aber wenn dich nur der Content interessiert, dann reicht dir der Podcast hier. Okay, ich bin dahin geflogen und zwei Kameraleute aus Deutschland noch gekommen. Und dann haben wir das Interview aufgenommen. Am Ende sind es, glaube ich, 40, 50 Minuten geworden, aber die waren richtig gut. Und ich war an dem Tag des Interviews 4 oder 5 Stunden bei ihm zu Hause. Am nächsten Tag war die Fashion Show bei ihm im Haus. Es war Fashion Week in Cannes. Und ja, dann habe ich die ganze Vorbereitung mitbekommen. Und das war super, super spannend, ihn zu erleben in seinem Daily Business, seine Mitarbeiter zu erleben. Also viele, viele Learnings für mich, extrem spannend. So, das willst du aber jetzt alles gar nicht hören. Du willst endlich den ersten Teil des Interviews hören. Und der kommt jetzt. Also viel Spaß mit dem Interview in Frankreich mit Philipp Plein.
Vielen Dank für die Einladung. Cannes, sehr schön und sehr schön ist es bei dir hier. Und du warst vor ein paar Wochen bei der Jetstream. Wir hatten dort ein Interview nur für die Jetstream-Members und es war richtig, richtig cool. Alle haben nachher geschwärmt und jeder wollte anschließend an der Fotowand natürlich noch was für die Erinnerung haben. Sehr geil. Ich würde gerne in dein Business eintauchen. Wir bleiben beim Business. Und zwar Aufbau der Marke. Du hast eine unglaubliche Marke geschaffen, in sehr kurzer Zeit, dazu noch eine Personenmarke. Jeder, der eine Marke aufbauen will, egal ob es eine Unternehmensmarke, Produktmarke oder Personenmarke ist, was kann er von dir lernen?
Ja, also erstmal vielen Dank. Schön, dass du da bist. Und es war auch eine große Freude, in Dubai dabei sein zu dürfen. War auch ein tolles Erlebnis für mich, all diese interessanten Menschen auch kennenzulernen und sich mit denen auszutauschen und auch einen Teil meiner Geschichte mit den Teilnehmern zu teilen. Und ja, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit und können auch ein bisschen tiefer eintauchen in die Geschichte von Philipp Plein und auch von der Marke Philipp Plein. Jetzt hast du gerade gesagt, in sehr kurzer Zeit, also da bin ich nicht ganz so einverstanden, weil Philipp Plein gibt es jetzt schon seit 26 Jahren, mhm. Ja, also über ein Vierteljahrhundert. Und ich habe relativ früh angefangen, diese Marke zu entwickeln. Ich habe diese Marke 1998 selber als angehender Jurist beim Patentamt in Deutschland angemeldet. Gibt dann noch diese Urkunde der Anmeldung, Philipp Lein als Marke. Und dann gleichzeitig auch bei der WIPO, bei der World Intelligent Property Organization, als internationale Marke. Und das war sozusagen die Geburtsstunde der Marke Philipp Lein, 26 Jahre. Ja. Für mich ist das wie eine Ewigkeit. Ja. Natürlich gibt es viele Marken, gerade Mitbewerber von uns, die
viel mehr Historie haben als wir. Also wir sind mit Sicherheit immer noch einer der jüngsten in dem Segment, aber dennoch 26 Jahre sind 26 Jahre. Also das ist kein Erfolg, der über Nacht entstanden ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ja. Weil viele Menschen glauben einfach an den Erfolg über Nacht und auch viele Entrepreneure und viele Menschen, die von der Selbstständigkeit träumen, alle müssen wissen, gut Ding braucht Weile. Ja? Natürlich gibt es viele Beispiele, wo man Erfolg auch über Nacht haben kann, aber was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, erfolgreich zu bleiben. Das eine ist, erfolgreich zu werden, das andere ist, den Erfolg auch dann auf einem gewissen Level zu halten, weiterzuentwickeln und vielleicht eventuell auch weiter zu wachsen.
Okay, kommen wir noch mal rein. Ich möchte eine Marke etablieren.
Ja.
Ich habe mir irgendwas überlegt und jetzt möchte ich eine Marke machen. Was sind die schlimmsten Fehler? Was musst du aber auf jeden Fall tun?
Ja, also ich denke, erstmal müssen wir uns die Frage stellen, was ist eine Marke oder was macht eine Marke aus? Ja? Und was macht eine Marke erfolgreich? Ja? Jetzt gibt es natürlich viele Marken in vielen Bereichen, vielen Segmenten. Ich bin jetzt in der Konsumgüterbranche tätig, in der Luxuskonsumgüterbranche. Und was versteht man unter Marke? Was ist eigentlich eine Marke? Eine Marke wird in der Regel gemessen an ihrem Bekanntheitsgrad. Ja? Es gibt viele Menschen, die registrieren eine Marke. Aber wenn die Marke keiner kennt, dann hat sie natürlich auch keine Strahlkraft und auch keine Power und auch keine, in vielen Fällen oft auch keinen Erfolg. Ja? Wir leben in einer Gesellschaft, wo Marken immer wichtiger werden und auch immer wichtiger sind, weil Marken geben vielen Menschen das Gefühl von, sagen wir so, Gewissheit oder auch Vertrauen. Ja? Weil sie wissen, wenn sie an Mercedes fahren, fahren sie ein Auto, das für gute Qualität steht, weil der Name steht für etwas. Ja? Ob er jetzt für Qualität steht, für Design steht, für Luxus steht oder was auch immer. Aber ein Name oder eine Marke normalerweise steht mit etwas in Verbindung. Und das muss man erstmal entwickeln. Ja? Das ist ja nicht so, dass wenn man einen Namen hört, dass man sofort gleichzeitig dann an etwas denkt, sondern das braucht viel Zeit und braucht auch viel Kommunikation und manchmal auch Erziehung, Erklärungsbedarf und so weiter, bis Menschen wirklich mit einem Namen etwas in Verbindung bringen. Ja? Und es gibt diverse Wirtschaftsmagazine, die jedes Jahr die erfolgreichsten oder die wichtigsten Marken dieser Welt analysieren. Und da gibt es so ein Ranking. Ja? Und das ist ganz interessant. Und ich denke, was interessant ist, es geht hier nicht um, wer ist die größte Marke, wer ist die erfolgreichste Marke, sondern es geht um den Bekanntheitsgrad. Also Bekanntheitsgrad ist key zum Success für eine erfolgreiche Marke. Aber da gibt es auch Marken, die jeder kennt, aber die nicht erfolgreich sind. Ja? Eine der bekanntesten Marken ist eben Coca-Cola, Microsoft, IBM, frag mich nicht, wieso, McDonald's und so weiter. Ja? Nehmen wir mal das Beispiel Lamborghini. Ja? Eine Marke, die jedes Kind kennt. Ja? Aber auch ein Unternehmen, das in seiner Geschichte, glaube ich, mehrmals insolvent war. Ab, ich glaube, 5, 6, 7, 8 Mal war die Marke Lamborghini insolvent. Aber jeder kennt sie. Also das heißt, nicht unbedingt, wenn man eine Bekanntheit hat oder eine bekannte Marke besitzt, ist man auch gleichzeitig erfolgreich. Ja? Also das ist auch ganz wichtig, nochmal dazu zu sagen. Es gibt viele Marken, Namen oder Marken, die man kennt, aber nicht gleichzeitig stehen sie für Erfolg. Und jetzt natürlich, Lamborghini ist ganz anders. Jetzt gehört sie zur Volkswagen-Gruppe und es ist ein erfolgreiches Unternehmen, wurde eingegliedert und mittlerweile auch, denke ich, wirtschaftlich erfolgreich. Gut, also wie baut man so eine Marke auf? Wie macht man einen Namen zu einer Marke? Ja. Und ich denke, was da wichtig ist, ist erstmal, dass man anfängt, sich zu überlegen, was will ich mit diesem Namen oder dieser Marke eigentlich erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? Wer ist mein Kunde? Wie erreiche ich diesen Kunden? Wie spreche ich diesen Kunden an? Und was will ich oder was möchte ich, dass der Kunde, wenn er diesen Namen hört, was soll er damit in Verbindung bringen? Ja? Welche Emotionen will ich mit diesem Namen auslösen bei demjenigen auf der anderen Seite, der diese Marke erlebt oder erleben soll? Und ja, eine Marke baut man über Zeit auf. Ja? Eine Marke baut man nicht über Nacht auf, weil wie gesagt, Bekanntheitsgrad, das braucht Zeit, auch bis die Leute sich an die Marke gewöhnen und auch anfangen, der Marke zu vertrauen. Und das bedeutet auch, man muss konstant sein. Konstant in seinem Approach, aber auch konstant in der Kommunikation, konstant auch man muss liefern. Ja? Man muss am Ende auch in der Regel in der Lage sein, als Marke den Kunden zu überzeugen und an sich zu binden. Und natürlich muss man sich überlegen, wer sind meine Mitbewerber? Welche anderen Marken gibt es in dem Segment? Was sind meine Konkurrenten? Und warum soll jetzt mein Kunde oder der Kunde da draußen meine Marke bevorzugen vor allen anderen Marken? Ja? Also man muss das erstmal für sich selber, denke ich, definieren. Ja? Wer sind die Konkurrenten? Wie soll die Marke, die Außenwirkung der Marke sein? Wie erreiche ich das am besten? Und wenn man sich das erstmal so aufs Papier gebracht hat, als sagen wir angehender Unternehmer, dann kann man anfangen, diese Marke aufzubauen, Kommunikationsplan zu machen. Kommunikation heutzutage ist eigentlich viel einfacher wie früher, als ich angefangen habe. Vor 26 Jahren in der Mode war alles ganz anders, wie es heute der Fall ist. Ja. Die ganze Industrie, Modeindustrie, wurde in der Regel dominiert von der Fachpresse, von der Modepresse. Da gab es also Condé Nast, ganz groß, Vogue, ja, Harper's Bazaar, Vanity Fair, Elle, Cosmopolitan und wie sie alle heißen. Und es war eigentlich die Macht der Editors, die Macht der Publishing-Häuser und der Verleger zu entscheiden, wer ist die nächste große Marke im Modesegment. Ja? Also wenn jetzt der Editor in Vogue oder die Chefredakteurin von Vogue die Marke in ihrem Magazin gefeatured hat und du vielleicht sogar auf dem Titelbild warst mit deinem Kleid, dann hast du große Chancen gehabt, dass die Welt da draußen von dir Wind bekommt, mitbekommt, wer du bist, was du machst. Also man war auf andere Medien angewiesen. Ja? Die Modebranche war wirklich auf die Fachpresse angewiesen und das war ganz wichtig, weil das waren die Trendsetter. Ja? Das war die Vogue oder die Elle, die gesagt hat, das ist der Trend des Sommers, das ist der hotteste Designer der Saison und so weiter. Das hat sich mittlerweile geändert. Heutzutage ist das anders. Ja? Man kann über Social Media, über Instagram, TikTok, YouTube direkt oder über seine Webseite direkt mit seinem Konsumenten in Kontakt treten, in Verbindung treten, ein Verhältnis aufbauen, seine eigene Community schaffen. Und das ist natürlich etwas, was es eigentlich viel einfacher macht, weil man muss nicht mehr andere Leute von seinem Produkt oder seiner Idee überzeugen, sondern man kann direkt an den Verbraucher herantreten. Man muss sich überlegen, früher als Modemarke hatte man ja keine anderen Berührungsmöglichkeiten mit seinem Kunden, eigentlich nur über seine Geschäfte, über das klassische Retail. Ne? Da, wo die Kunden eben dann zum Shoppen kamen, in das Geschäft, haben sie dann die Marke kennengelernt und die Magazine, die das natürlich dann nach außen getragen haben. Heute können wir direkt zu unseren Kunden eine Verbindung aufbauen und mit ihnen kommunizieren. Und das hilft natürlich viel Unternehmern heute.
Direkt kommunizieren an den Endverbraucher, sprich in erster Linie über Social Media.
Nicht nur, ja. Wir haben natürlich bei Philipp Lein, als ich angefangen habe, waren wir noch in diesem ganz normalen, klassischen Modezirkus unterwegs. Die Modebranche ist, auch wenn sie nach außen hin sehr innovativ erscheint und sehr, sagen wir mal, fast forward, ist eigentlich sehr oldschool und sehr langsam. Ja. Auch wenn es um Technik geht, wenn es darum geht, sich anzupassen. Aber wie gesagt, auch die Modebranche wurde nicht verschont von der Revolution des technischen Zeitalters, in dem wir leben, und musste sich langsam anpassen und wurde dazu gezwungen. Ja, nicht, dass sie das wollten, sondern wenn es nach der Modebranche gegangen wäre, hätte sich nichts verändert. Aber es war der Consumer, der am Ende die Modemarken dazu gezwungen hat, sich zu verändern und anzupassen. Die Modebranche war sehr resistent gegen zum Beispiel Online-Modebranche. Shops und Online-Stores. Ja, die Luxusmarken waren die letzten, die wirklich angefangen haben, sich im E-Commerce breit aufzustellen. Und in fact, viele haben den Zug komplett verpasst und haben dann erst mit Partnern, also da gab es da Partner wie Jux und Net-a-Porter, die haben zum Beispiel für Kering und auch für Moncler das Online-Geschäft abgewickelt, weil sie einfach es verpasst haben, das Inhouse selber zu entwickeln. Bei uns war das nicht so, wir haben das alles von Anfang an selber gemacht, wir waren da relativ innovativ und viele Marken, wie zum Beispiel Chanel, Hermes, aber auch Louis Vuitton, sind immer noch sehr bedacht, Online-Handel nicht sehr zu pushen, sondern die wollen natürlich die Leute in ihre Luxustempel bringen, zahlen riesige Mieten für große Tempel, die sie da hingestellt haben, auf der Monte Napoleone, auf der Maximilianstraße oder wo auch immer, oder in der Dubai Mall. Und die wollen natürlich versuchen, den Kunden dazu zu bewegen, in das Geschäft zu kommen und dort einzukaufen. Deswegen haben sie zum Teil entweder immer noch gar keinen E-Shop, also immer noch keinen E-Commerce-Shop, oder nur ein sehr, sehr reduziertes Angebot online verfügbar. Ja. Also die Luxusbranche reagiert da immer ein bisschen anders, auch ein bisschen schwerfällig, ein bisschen langsamer auf die Entwicklungen und ist auch sehr protective, versucht sich auch immer ein bisschen sehr abzuheben von den anderen. Und da ist es für uns natürlich eine Chance, weil wir sind natürlich viel innovativer, wir sind schneller, wir passen uns schneller an und wir tun, ich denke, eine Menge, um unsere Kunden an uns zu binden. Ja? Weil, wie gesagt, es ist ja immer so, auch als Marke, man hat ja keine, sagen wir mal, Pole Position, sondern man muss ja immer sich darüber im Klaren sein, da gibt es viele Mitbewerber im Markt, mit denen man, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen müssen. Wir kämpfen eigentlich um die gleichen Kunden. Ja? Wir kämpfen natürlich anders, wir haben ganz andere Mittel zur Verfügung als die Großen. Wir sind ein relativ kleines Unternehmen im Vergleich zu den Milliardenkonzernen, mit denen wir es zu tun haben. Und da müssen wir natürlich auch innovativer sein und auch schneller sein. Und das sind wir auch. Ja. Und das ist zum Beispiel auch jetzt hier, wir sind ja in Südfrankreich, in Cannes, bei mir zu Hause, eines der Beispiele, was wir machen, um unsere Kunden an uns zu binden. Wir machen sehr viele VIP-Events. Wir geben den Kunden wirklich das Gefühl, Teil nicht nur einer Marke zu sein, sondern auch einer Familie. Ja. Wir hatten jetzt gestern ein exklusives Event hier bei uns zu Hause und auch morgen findet eine große Fashion Show bei mir im Garten statt. Und das können natürlich Louis Vuitton nicht bieten, dass der Mr. Louis Vuitton, den es auch gar nicht mehr gibt, ja, seine Kunden zu sich nach Hause einlädt, in sein Wohnzimmer oder in seinen Garten, um dort dann die neuen Modetrends der nächsten Saison zu erleben. Ja. Und das Gleiche machen wir auch zum Beispiel in Los Angeles. Wir haben dort immer jedes Jahr die Oscar-Party bei mir zu Hause in Bel Air, wo Kunden von überall aus der Welt kommen, um an diesem Abend dabei sein zu dürfen. Ja, die fliegen von Brasilien ein, von Mexiko, von Europa, auch zum Teil aus Asien, um einfach bei diesem Special Evening ein Teil unserer Familie sein zu dürfen. Ja. Und das ist natürlich etwas, was andere Marken zum Teil nicht bieten können, weil sie einfach zu groß sind, zu unpersönlich sind. Ja. Und wir geben eben dieses Gefühl, wirklich ganz nah dabei sein zu können. Und dann natürlich dann unsere Fashion-Shows in Mailand, die auch ganz wichtig sind, die auch ganz stark dazu beigetragen haben zum Erfolg der Marke. Du musst dir vorstellen, wir sind relativ erfolgreich in Italien, ja. Und das mag was heißen. Es gibt in der Mode nur zwei wirklich wichtige Metropolen. Das ist Paris und Mailand. Und alles andere kann man eigentlich vergessen. Ja. Es gibt die London Fashion Week, aber die ist irrelevant. Es gibt die New York Fashion Week, die ist auch nicht wirklich wichtig. Also es passiert eigentlich alles. 80% in der Mode findet zwischen Paris und Mailand statt. Und in Mailand haben wir uns wirklich etablieren können über die Jahre. Als ich zum ersten Mal angefangen habe, vor über 10 Jahren in Mailand eine Fashion Show stattfinden zu lassen, war ich natürlich relativ nervös, dass keiner kommt, weil die Marke kannte ja keiner. Es war ja nur ein Name und ein Produkt. Ja. Und in fact, wir waren auch nicht Teil der Camera della Moda. Die haben uns am Anfang nicht offiziell in ihrem Kalender mit aufgenommen. Es gibt in Paris, wie es auch in Mailand, es gibt eine Organisation, die diese Fashion Week organisiert. In Mailand heißt es Camera della Moda. Und die organisiert die Termine und die Tage, an welchen Tagen, zu welcher Uhrzeit welche Show stattfindet. Weil es ist so ein Show-Marathon. Die Fashion-Shows beginnen um 10 Uhr morgens und gehen bis 7 Uhr abends. Ja? Und damit dann nicht Gucci zur gleichen Zeit stattfindet wie Prada, muss es halt von irgendjemandem organisiert werden. Das ist Camera della Moda. Und die haben uns am Anfang zum Beispiel nicht in ihrem Kalender mit aufgenommen, weil sie einfach uns nicht kannten, nicht wussten, wer ist Philipp Lein, was macht der eigentlich hier, was will der eigentlich hier und warum ist der hier. Und das heißt, wir haben unser Event, unsere Fashion Shows, unsere ersten Fashion Shows in den ersten 2-3 Jahren außerhalb des Kalenders stattfinden lassen. Ja? Und das hat mich dazu gebracht, dass ich die Fashion Show zu später Stunde habe stattfinden lassen, weil hätte ich es tagsüber gemacht, hätte ich natürlich die Konkurrenz gehabt von den anderen Marken und es hätte sein können, dass Prada zum gleichen Zeitpunkt wie ich meine Show habe und dann hätte ich überhaupt keine Chancen gehabt, dass irgendjemand zu mir kommt. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das eben außerhalb des Kalenders am Abend, nach den offiziellen Shows, also so um 8-9 Uhr abends. Und meine damalige PR hat mir gesagt, ja, da kommt keiner, weil da ist dann das Dinner von Mr. Armani oder von der Versace oder die Vogue-Party findet statt und die Redakteure sind müde vom ganzen Fashion-Show-Marathon, da kommt keiner vorbei. Und ich dachte, okay, was soll ich machen? Ich muss es ja irgendwie versuchen. Ich muss ja irgendwie meinen Fuß da in die Tür bekommen. Also haben wir das trotzdem gemacht. Und als ich dann die erste Fashion Show geplant habe, die übrigens in der Kirche stattgefunden hat, in Mailand, da gibt es eine Kirche, die nicht mehr, die sind weit, also das ist keine offizielle Kirche mehr, aber das ganze Gebäude, die Architektur, die steht eben noch. Und wir haben das in einer alten Kirche stattfinden lassen und haben das dann am Abend gemacht. Und als ich dann das erste Mal das Budget gesehen habe, das da auf mich zukam, das war relativ viel Geld für mich als angehender Unternehmer, weil du brauchst Licht, du brauchst Sound, du brauchst die Models, Make-up und alles andere eben. Und das war relativ teuer, dass ich gesagt habe, okay, so viel Geld für 10 Minuten, weil eine Fashion-Show in der Regel dauert 10 bis 15 Minuten, je nachdem. Ne? Und dann ist alles wieder vorbei. Die Leute kommen rein, setzen sich hin, schauen sich die Show an, nach 15 Minuten gehen sie alle wieder nach Hause. Und ich sagte, so viel Geld für 15 Minuten, das ist ein Unding, wir machen noch eine Party draus. Ja. Also ich habe dann gedacht, okay, wir organisieren dann noch eine Kiste Wodka und vielleicht noch ein paar Mixgetränke für wenig Geld. Das war das Günstigste und wir können dann am Ende noch eine Party für 500 bis 1000 Leute stattfinden lassen. Und das war dann ein Riesenerfolg von Anfang an. Also wir haben von Anfang an unsere Fashion Show immer in Verbindung gebracht mit einem Event, das gleich danach stattgefunden hat. War natürlich perfekt, weil wir unsere Shows immer am Abend haben stattfinden lassen. Also die Leute waren schon gut angezogen, waren in Feierlaune und sind dann auch wirklich geblieben und haben dann mit uns in den Abend reingefeiert. Und habe dann auch von Anfang an immer auf den Entertainment-Faktor gesetzt. Ich weiß noch, bei meiner ersten Show war Pierre Sarkozy, das war damals der Sohn vom damaligen Präsidenten Sarkozy von Frankreich, war unser DJ, der hat aufgelegt. Und dann kamen natürlich Gäste, die wir eingeladen haben, wo wir aber nicht gedacht hatten, dass sie kamen. Da kamen halt Lindsay Lohan, Schauspielerinnen oder Celebrities oder bekannte Influencer gab es damals noch nicht. Bekannte Schauspieler, die kamen zu unseren Events, unseren Partys und somit haben wir uns so über die Jahre hin etabliert. Ja? Und diese Events wurden immer größer, wurden immer wichtiger, haben immer mehr Leute angezogen und irgendwann hatten wir Fashion Shows mit 6000 Menschen in einem Raum, ja, und haben 6000 Menschen in eine Location gebracht, die dort mit uns dann am Ende auch gefeiert haben. Und da haben wir eigentlich was erfunden, was es damals so in der Modebranche nicht gab. Die Shows waren eher exklusiv und wir waren eher inklusiv, ja. Wir haben alle eingeladen, auch weil wir gedacht haben oder weil ich dachte, wer weiß, wer kommt. Ja? Am Ende kommt vielleicht niemand zu meinen Shows. Ja? Also haben wir alle eingeladen. Wir haben unsere Lieferanten eingeladen, die sehr stolz da waren, dass sie dabei sein durften und ihre Produkte, die sie für uns gefertigt haben, auf dem Laufsteg haben sehen können. Wir haben unsere Kunden eingeladen, wir haben unsere Wholesale-Kunden eingeladen, wir haben die Presse eingeladen. Also wir haben wirklich darauf Wert gesetzt, dass alle dabei sein durften und dabei sein konnten, weil ich gesagt habe von Anfang an, Mode hat eigentlich auch was Demokratisches. Vielleicht kann es sich nicht jeder leisten, aber jeder sollte sie zumindest in der Lage sein zu erleben und zu genießen. Ja? Und alle anderen Luxusmarken haben das eben genau andersrum gemacht. Es waren nur die wichtigsten Editors eingeladen, nur die wichtigsten Celebrities und die haben ihre Shows in sehr kleinem, engem Rahmen haben stattfinden lassen. 100, 200, 300 Leute maximal und wir haben eben genau das Gegenteil gemacht. Und das war damals eine Revolution. Das gab sowas nicht. Sowas gab es einfach nirgendwo. Alle haben geguckt, was macht der da? Ich kann mich erinnern, wir haben einmal eine Geisterbahn aufgebaut, einmal haben wir eine Achterbahn aufgebaut. Und die Models haben auch Spaß gehabt. Ja? Die Models sind ja alle die gleichen. Die gehen ja von einer Show zur nächsten. Die gehen von einem Designer zum anderen. Ne? Und ich kann mich erinnern, dass damals war Karl Lagerfeld noch am Leben. Der hat damals für auch Fendi zum Teil designt. Und der konnte es nicht glauben. Ich weiß noch, ein Model hat mir erzählt, ich war bei Karl, bei Fendi. Und ich habe dem erzählt, dass wir mit der Achterbahn mit dem Looping gefahren sind. Und der konnte es einfach nicht glauben. Ja? Also wir haben halt wirklich alles anders gemacht wie alle anderen. Und das war natürlich für uns ein großer Schritt nach vorne. Camera della Moda hat uns dann angeschrieben, nach 2 Jahren, hat uns gebeten, ob wir nicht in den Kalender uns mit aufnehmen lassen wollen, weil wir haben so viele Leute, so viele Menschen angezogen, dass wir so mächtig waren, dass wenn wir unsere Show gemacht haben, dass kein anderer sich getraut hat, sagen wir mal so, am gleichen Tag, zum gleichen Zeitpunkt seine Show stattfinden zu lassen. Es ging so weit, dass auch Versace zum Teil die Shows verschoben hat oder auch andere große Marken, weil wir gesagt haben, wir machen es an dem Tag, zu der Zeit. Also wir haben eigentlich den Kalender dominiert. Wir haben ausgesucht, wann wir unsere Show machen. Und keiner wollte mit uns in Konkurrenz treten. Nicht mal die großen Marken, weil sie wussten genau, wenn Plein die Show macht, mit seinem Line-Up, mit dem Event-Charakter, da wollen alle hin, da können wir nicht mithalten. Ja. Und das hat uns relativ weit nach vorne gebracht, hat uns auch sehr viel Visibilität gebracht und natürlich, wir sind in die Herzen der Italiener dadurch auch wirklich gekommen und deswegen kann ich sagen, Italien ist einer unserer erfolgreichsten Märkte in Europa, worauf ich sehr stolz bin, weil es ist ungefähr so, als würde man versuchen, einem Deutschen ein Auto zu verkaufen, das nicht in Deutschland hergestellt wurde. Ja? Und das ist unglaublich schwierig, eigentlich unmöglich. Unless it's ein Exot oder ein Luxury-Exot wie ein Ferrari oder ein Lamborghini. Ja. Und das haben wir irgendwie geschafft, dass wir die Italiener, die so modisch sind, die so stolz sind auf ihre Kultur und auch sehr protective, dass wir die für uns gewonnen haben. Ja. Und die haben Philipp Lein wirklich mit aufgenommen. Ja. Und Und was lernt man aus der Geschichte? Man lernt eigentlich daraus, dass man oft, aber nicht immer, aber oft eine Chance hat, wenn man Sachen anders macht wie alle anderen, weil man einfach automatisch, sagen wir mal, aus dem Raster fällt, automatisch auffällt und was auch wichtig ist. Ja? Und eine Marke, nochmal, eine Marke muss bekannt sein, eine Marke muss strahlen, eine Marke muss man erleben können und das ist sehr zeit- und kostenintensiv. Und dazu will ich auch noch was sagen, eine Marke ist jetzt nicht ein Projekt wie, ich baue ein Haus, ich fange das an, beim Keller fange ich an oder beim Fundament und dann baue ich das und mit dem Dach bin ich dann irgendwann fertig und wenn dann das Interieur gemacht ist, dann ist das Projekt abgeschlossen. Eine Marke ist eine Lebensaufgabe. Ja? Das ist etwas, was man, wenn man es einmal angefangen hat, was man bis zum Ende seines Lebens immer wieder weiter betreuen muss und wo man sich wirklich intensiv mit beschäftigen muss und Zeit und zum Teil auch Geld investieren muss, um diese Marke relevant zu halten. Ja, weil das ist etwas, was sehr sportlich ist. Ja, dieses Projekt ist einfach nie abgeschlossen. Eine Marke muss immer wieder sich auch anpassen, muss sich verändern, muss sich an den Consumer anpassen, muss sich an das Environment anpassen. Und wenn das eben nicht passiert, dann stirbt eine Marke auch ganz schnell. Ja, es kann Jahrzehnte, es kann Decades, es kann Jahrhunderte dauern, bis eine Marke, sagen wir mal, wirklich bekannt ist. Aber es kann ganz schnell gehen, bis eine Marke auch kaputt ist. Ja, das geht ganz schnell, von einem Tag auf den anderen. Und gerade heutzutage, wo alles wirklich so schnell geht in terms of Kommunikation, Social Media, und da muss man schon aufpassen. Ja, wie managt man eine Marke? Wie manövriert man das Image einer Marke heutzutage durch diese, sagen wir mal, seichten Gewässer? Ja?
Das war's. Das war der erste Teil und der zweite kommt gleich. Und der zweite geht nochmal eine Nummer tiefer. Wir haben ein bisschen allgemein angefangen und beim zweiten geht's nochmal ein Stück mehr in die Tiefe und das lohnt sich. Übrigens, was mir aufgefallen ist, als ich den Tag bei ihm verbracht habe, er hat nur A-Mitarbeiter, wirklich. Jeder Mitarbeiter kannte seine Rolle genau, wusste genau, was zu tun ist und hat seine Aufgabe wirklich richtig gut abgeliefert. Er hat sich nur auf die Sachen konzentriert, die nur er machen konnte. Und er ist da sehr klar. Als er sich die Models angeguckt hat, waren die Models 1,5 Meter entfernt von ihm. Er saß in einem Sessel und sagte dann, bei ihr will ich grüne Augen, bei ihr will ich grüne Nägel. Die Tasche passt nicht, das Kleid passt nicht, nehmt ein Kleid aus Seide, nächste. Und richtig gut. Der weiß, was Sache ist, der geht in den Maschinenraum, der kümmert sich um die Details. Wirklich beeindruckend. Plus sein Top-Team. So, alles andere im zweiten Teil. Und nochmal, wenn du das Ganze live und in Farbe sehen willst, dann werden wir YouTube verlinken. Wobei der Podcast kommt ein Stückchen vor YouTube. Wir werden erst den Podcast veröffentlichen und dann kommt YouTube. Also, wir verlinken nichts. Geh in meinen YouTube-Kanal und dort findest du dann das Video zeitversetzt nach dem Podcast. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.